Wenn allgemein bekannt wäre, wie machtvoll Sprache ist, müsste man einen Waffenschein lösen, wenn man auf die Welt kommt. Das haben Sie, Suna Yamaner, einmal in einem Interview gesagt. Ein Waffenschein für Sprache. Worin liegt die Macht der Sprache?
Mit Worten kann man Menschen beglücken, man kann sie befreien, man kann sie trösten, man kann sie zum Blühen bringen, aber man kann sie auch umbringen mit Sprache. Es gibt Äußerungen, die wir vielleicht einmal machen einem Menschen gegenüber, der sich richtig in die Haut einbrennt, und diese Äußerung kann sehr schmerzvoll sein und auch das Potenzial eines Menschen vielleicht ein Leben lang limitieren.
Sie sind Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein sehr spezieller Umgang mit Sprache. Was heißt das konkret? Seid nett zueinander, oder?
Also wenn es das bedeuten würde, hätte es mich wahrscheinlich gar nicht interessiert. Weil nett sein ist einfach eine Strategie, wie auch arrogant sein. Und das eine kann manchmal nützlich sein oder es kann einem Türen verschließen. Also darum finde ich, ist das nicht der erste und wichtigste Aspekt. Ich glaube, gewaltfreie Kommunikation ist ein Konzept, das wir als Präzisionsinstrument für die Verständigung zwischen Menschen einsetzen können. Also je präziser ich formulieren kann, desto weniger groß ist der Interpretationsrahmen, den wir dem anderen überlassen. Und je nachdem, wie ich meine Worte wähle, kann ich das vis-à-vis öffnen oder es verschließt sich mir.
Und was heißt Gewaltfreiheit in dieser präzisen Sprache?
Gewaltfrei wurde eigentlich als Begriff von Marshall Rosenberg verwendet. Er war ja der Urvater dieses Kommunikationskonzeptes. Und er hat darunter verstanden, alles, was eine Hierarchie in die Beziehung legt zwischen den Gesprächspartnern, dass das eigentlich Gewalt ist in der Sprache. Also alles, was in Richtung Dominanz oder Unterwerfung geht in der Sprache und was die Beteiligten von ihren Bedürfnissen ablenkt. Also auch im Sinne einer Manipulation.
Ist dann der Kern der gewaltfreien Kommunikation sowas wie eine gute, ehrliche Verbindung zwischen zwei Menschen?
Es ist eine offene Verbindung zwischen zwei Menschen. Ich zögere beim Wort ehrlich, weil es so einen Schuss Moralin drin hat. Und seitdem ich mal so ein Geoheft, ein Spezialheft gelesen habe, ein ganz dickes, zum Thema Lügen als soziale Kompetenz, musste ich meinen Begriff der Ehrlichkeit ein bisschen überprüfen. Also das heißt, ehrlich sein ist nicht der höchste Wert, weil nicht jeder Gedanke, nicht jeder Zustand, den ich in mir trage, ist spannend für andere Menschen. Also wenn ich meinen Liebhaber jeden Morgen vor dem ersten Kaffee fragen würde, ob er mich ehrlich lieb hat, das wäre wahrscheinlich ziemlich mühsam.
Diese und ernüchternd, womöglich.
Genau. Und es tönt dann bereits ein bisschen besser nach dem ersten Kaffee. Also das heißt, was wir in uns tragen, ist ja nur eine Momentaufnahme und es ist nicht immer sinnvoll, jeden Gedanken zu teilen.
Worum geht es dann im Kern?
Es geht eigentlich darum, eine empathische Verbindung aufzubauen. Also das heißt, die Perspektive des anderen möglichst ohne Vorurteile wahrzunehmen, aber auch die eigene Perspektive gleichwertig daneben zu stellen. Es geht eigentlich um einen kultivierten Umgang mit Differenz, indem wir die Welt anders sehen dürfen und anders erleben dürfen wie unser Vis-à-vis und wir diese Begegnung eigentlich als eine Wertschöpfung gestalten können, so dass die Differenz uns beide bereichern kann und uns vielleicht auf eine Ebene führt, wo wir Strategien miteinander entwickeln können, die zu Win-Win-Situationen führen können. Es ist eigentlich ein Kommunikations- und Konfliktmodell, das uns aufzeigt, wie wir nicht auf Übereinstimmungen, sondern auf Differenzen eigentlich ein friedliches Miteinander finden.
Das heißt, die Vielfalt ist so der Zündstoff?
Ja, Genau, und die Befruchtung.
Sie sind in der Schweiz aufgewachsen, haben einen türkischen Vater. Das heißt, schon ganz früh haben Sie als Kind und Jugendliche erlebt, was es bedeutet, in einer Doppelkultur aufzuwachsen,
ja,
oder?
Ja, also ich bin in Ankara geboren und mit 4 in die Schweiz gekommen. Und meine Eltern haben eigentlich, solange ich mich erinnern kann, eigentlich oft gestritten. Man war sich über nichts gleicher Meinung. Also ob es jetzt um Geld ging oder wo man leben soll oder mit welchen Freunden und Bekannten man verkehren soll, wo man in die Ferien geht. Da war es sehr schwierig, Einigkeit zu finden und es hat einen riesen Diskussionsbedarf gehabt bei uns zu Hause.
Sie sind schon früh geschult.
Genau. Und ein Vorteil dieser vielen Differenzen war, dass sie auch nicht einig waren in Bezug auf die Erziehung der Kinder. Das hat mir natürlich auch große Freiheiten ermöglicht, weil die mit sich selbst beschäftigt waren und ich dadurch mehr Freiheiten genießen konnte.
Ist Deutsch Ihre Hauptsprache oder
ja.
Welche Sprachen sprechen Sie?
Also Deutsch ist meine Muttersprache, aber ich kann mich Türkisch immer noch verständigen. Also um die Preise runterzuhandeln, reicht's noch. Aber für mich ist Deutsch eigentlich die Sprache, wo ich am allerbesten mich ausdrücken kann, weil ich einfach über den größten Wortschatz verfüge und auch die Finessen der Sprache gut mir angeeignet habe.
Und genau darauf kommt es ja auch an, letztlich, wenn man eine Methode oder eine Sprache, sage ich fast, auch wie die gewaltfreie Kommunikation vermitteln möchte oder wirklich in ihren Feinheiten auch beherrschen möchte.
Ja. Ja, also es ist einfach ein Unterschied, ob ich sage, ich fühle mich hintergangen oder ob ich sage, ich bin frustriert, weil ich einbezogen werden möchte. Es ist einfach ein Riesenunterschied.
Total, ja.
Es ist sogar so, ich arbeite auch viel im Justizbereich in der Schweiz, dass zum Beispiel auch Übersetzer eigentlich da noch präziser werden könnten, dass man eben nicht beispielsweise Gefühle wie ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich fühle mich manipuliert oder verarscht, dass das eigentlich alles Wörter sind, die jemanden gerade als Opfer darstellen. Und wenn die anders übersetzt werden, ist es eher möglich, dass das vis-à-vis anfängt, sich zu öffnen und zuzuhören. Also auch in der Mediation ist es extrem wichtig, diese Feinheiten der Sprache zu berücksichtigen, wenn wir Brücken bauen zwischen Menschen.
Ihre Ausbildung, Frau Jamaner, hat zunächst mal gar nicht unbedingt mit Kommunikation zu tun, oder? Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert und dann als Unternehmensberaterin einige Jahre gearbeitet, auch in Führungspositionen in der Wirtschaft und haben sich dann aber entschieden, diese wahrscheinlich doch auch sehr einflussreichen Posten hinter sich zu lassen. Was hat Sie dazu bewogen?
Mich haben immer wieder andere Dinge interessiert. Ich wollte eigentlich viel breiter fahren und mich nicht so spezialisieren. Also mich hat zum Beispiel interessiert, wie kann man im interkulturellen Kontext vorankommen, auch im Geschäft oder in der Politik. Oder wie kann man sich mit Menschen verständigen, mit unterschiedlichen Bildungshintergründen, kulturellen Hintergründen, dann aber auch die Geschlechterdifferenz hat mich immer eine spannende Thematik gedünkt, sodass ich gemerkt habe, ich kann nicht einfach an einem Ort bleiben, bis ich pensioniert bin, meine Laufbahn dort machen, sondern ich muss breiter fahren können.
Was Sie dann auch getan haben, Sie haben eine eigene Firma gegründet, die Metapuls AG.
Eine Firma, die Beratung und Trainings anbietet im Bereich Kommunikation und Konflikt, interkulturelle Verständigung und gleichzeitig auch Projektbegleitungen macht im politischen oder im sozialen Umfeld.
Und eines Ihrer wichtigen Standbeine und auch wichtigen Anliegen ist die Verbreitung der gewaltfreien Kommunikation. Wer besucht Ihre Trainings?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also meine Vision war eigentlich ganz am Anfang, ich möchte Menschen in Kurse bringen, die sonst gar nie miteinander die gleiche Schulbank drücken würden. Also eben auch die Vielfalt der Teilnehmenden zu fördern. Und so kann es wirklich sein, dass ich auf der einen Seite sehr arrivierte Konzernleiter oder Geschäftsführerinnen bei mir habe oder Polizisten, Hauspflege, Fachfrauen oder Lehrerinnen.
Alle in einem Kurs.
Ja, und das Schöne an dieser Vielfalt ist, dass wir merken, wir haben eigentlich ein paar Dinge eben auch gemeinsam.
Zum Beispiel?
Bedürfnisse. Jeder Mensch möchte respektiert sein, jeder Mensch möchte Akzeptanz finden, jeder Mensch möchte einbezogen sein, möchte mitgestalten können, braucht Sicherheit. Und das ist eigentlich unsere gemeinsame Basis.
Jetzt haben Sie den Kern oder einen der wichtigen Punkte der gewaltfreien Kommunikation gerade schon angesprochen, ja. Nämlich die Bedürfnisse.
Genau.
Die vielleicht sowas sind wie der Motor des Ganzen, oder?
Ja, also eigentlich sind es unsere inneren Motivatoren. Diese bedürfnisorientierte Motivationslehre, zum Beispiel von Maslow, der in den 50er Jahren diesen Ansatz mal ausformuliert hat. Der Mensch arbeitet, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und nicht, weil wir ihn antreiben oder durch Sanktionen oder durch Zucker und Peitsche eigentlich zu Leistung antreiben, sondern dass die intrinsische Motivation, also die Motivation, die von innen kommt, eigentlich ihn antreibt. Rosenberg hat dazu eigentlich eine Sprache entwickelt, wie können wir diese Motivatoren auch stimulieren für die Kooperation.
Machen wir vielleicht mal ein Beispiel, um den Prozess der gewaltfreien Kommunikation, der eigentlich eine ganz schlichte Struktur hat, einmal deutlich zu machen.
Also ich könnte zum Beispiel ein Beispiel aus der Führung nehmen. Wenn wir jetzt schon beim Business sind, gedanklich, also einen Auftrag erteilen. Wenn ich jetzt einfach, ohne mir groß zu überlegen, Aufträge erteile, dann sage ich, ich hätte gern diese Offerte geschrieben bis heute Abend. Punkt.
Sage ich zu meinem Angestellten.
Ja, wem auch immer. Mhm. Und jetzt fängt schon mal das Problem an, ist es eine Bitte oder ist es eine Forderung? Also was passiert, wenn die Offerte nicht fertig wird bis am Abend? Und sagt mir die Person, die diesen Auftrag erfüllen sollte, mir ehrlich, wenn es nicht geht? Also wenn sie beispielsweise schon genügend andere Aufträge haben und gar nicht zeitlich durchkommen oder weil sie sich nicht mehr sicher sind, wie die Prioritäten sind. Oder noch schlimmer, weil sie mir vielleicht schon vor einer Woche gesagt haben, dass sie heute Nachmittag eh nicht da sind, sondern beim Zahnarzt. Sagen die mir das oder lassen die mich einfach reinlaufen?
Hä? Oder verschweigen sie das aus Angst?
Ja, genau. Wenn wir uns ehrlich bewusst machen, dass wir eigentlich nur bitten können, dass niemand machen muss, was ich sage, selbst wenn er es auf der Job-Description hat, das beweisen ja auch, ich glaube, ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland, habe ich gelesen, aber wahrscheinlich ist es in der Schweiz nicht besser, haben ja innerlich schon gekündigt. Also das heißt, die machen wirklich nur das, was sie absolut müssen. Und das ist ja eigentlich ein deutliches Zeichen, dass das höchste Gut der Zusammenarbeit eigentlich die motivierte, freiwillige Zusammenarbeit ist. Wie kann ich die ansprechen? Indem ich eben eine klare Bitte und nicht eine Forderung ausspreche. Indem ich zum Beispiel sage, du, die Anfrage haben wir schon seit 2 Tagen und die Abmachung ist eigentlich, das in den folgenden Tagen zu erledigen. Und mir ist es jetzt sehr wichtig, dass wir das bei diesem Kunden einhalten. Kann ich mich darauf verlassen, dass du das bis heute Abend machst? Ist das möglich?
Dröseln wir das nochmal ein bisschen auf. Sie haben gesagt, die Anfrage liegt seit 2 Tagen da.
Ja.
Das ist der erste Schritt in der gewaltfreien Kommunikation.
Das ist eigentlich die Beobachtung.
Eine Beobachtung.
Es ist eigentlich ein Bezug herzustellen. Also das heißt, es geht ja nicht einfach darum, dass die Offerte raus muss, sondern es gibt ja da Umstände. Und Führung hat man mal definiert als Lösen von Wahrnehmungsblockaden bei den Mitarbeitenden. Also das heißt, es ist eigentlich immer der wichtigste Schritt in der Führung, die eigene Wahrnehmung zu teilen. Wenn die Menschen oder die Mitarbeitenden anfangen, selber wahrzunehmen, brauchen sie einfach weniger Führung. Und das Zweite ist, das ohne Vorwürfe zu machen, ohne zu generalisieren, ohne zu werten. Wenn ich jetzt sagen würde, du hast diese Anfrage 2 Tage liegen lassen, dann würde ich nach dem Liegenlassen bereits die Verbindung zum Vis-à-vis verlieren, weil die würde sich dann sofort anfangen zu rechtfertigen oder würde sich überlegen, ja, stimmt das überhaupt? Da sind doch auch noch andere zuständig. Und was ich nachher sage, das würde komplett untergehen. Also ist es wichtig, dass ich es schaffe, etwas rüberzubringen, ohne eine Schuldzuweisung damit zu verbinden.
Beobachten, ohne zu bewerten.
Ja, genau. Und dann, dass ich eigentlich etwas von mir zeige, das wäre dann der nächste Schritt. Also, dass ich mal ein Gefühl und ein Bedürfnis von mir preisgebe. Dass ich nicht sage, so muss es passieren, so muss es sein, so generalisieren, sondern mir ist es wichtig. Oder da mache ich mir vielleicht sogar Sorgen, dass ich auch mal sowas sage. Oder ich möchte mir sicher sein, dass das erledigt wird. Indem ich meine Gefühle und Bedürfnisse sage, stelle ich mich eigentlich auf Augenhöhe mit dem Vis-à-vis. Als Mensch, der auch ein paar Sachen braucht, um sich wohlzufühlen in der Zusammenarbeit, aber auch um seinen Beitrag im Rahmen einer Organisation zu leisten. Also, dass ich mich als Mensch eigentlich mit einer klassischen Ich-Botschaft äußere. Und dann, wenn wir das Bedürfnis geäußert haben, das wäre ja wieder der dritte Schritt, sagen wir eigentlich, was wir konkret möchten. Also nicht mach mal, oder? Weil das wäre wieder so sehr breit formuliert. Da weiß ich dann nicht, ob die Verständigung klappt, mach mal. Aber wenn ich sage, ist es möglich, dass du das bis heute Abend machst? Und diese Frage ist wirklich ernst gemeint. Und es ist auch wichtig, dass wir mit einem Nein umgehen können.
Denn sonst ist es keine Bitte, sondern eine Forderung.
Eine Forderung, genau. Ja. Also Kinder finden das ja schnell heraus, wenn die Eltern sagen, würdest du bitte den Geschirrspüler ausräumen? Wenn die sagen nein und die Eltern werden dann wütend, dann war es eine Forderung und keine Bitte. Also sagt man mal prophylaktisch nein, wenn man das
mal
herausfinden
will.
Genau.
Wie würde man gewaltfrei diese Idee formulieren? Ich hätte gerne eine ausgeräumte Spülmaschine.
Ja, also dass ich einfach sage, ich bin jetzt nach Hause gekommen, habe den ganzen Tag gearbeitet und wollte mein Geschirr einräumen und sehe, dass der Geschirrspüler noch voll ist. Also für mich ist das ein bisschen frustrierend, weil ich mich auch darauf verlassen möchte, dass alle etwas beitragen. Wäre es möglich, dass du das für uns heute machst?
Und wenn dann trotzdem ein Nein kommt?
Tja, dann muss man sich überlegen, was die Person braucht, damit sie den Geschirrspüler ausräumen will. Also es kann sein, dass die Person auf dem Sprung ist, um zu spielen zu gehen oder Freunde zu treffen. Oder vielleicht sind es mehrere Geschwister und ein Geschwister hat das Gefühl, er oder sie macht am meisten hier und die anderen machen zu wenig. Vielleicht braucht es auch klarere Abmachungen, dass das möglich ist. Oder vielleicht würden sie einschwenken, wenn wir es miteinander machen. Also sie merken, es geht so ein Verhandlungsspielraum auf, der uns dann irgendwie in eine Strategie führen kann, die für uns beide stimmt. Aber wichtig ist, dass ich keine sture Vorstellung von der Lösung habe, weil sonst ist es wieder eine Forderung.
Und das ist etwas, was ja so oft passiert. Ich habe eine klare Vorstellung, wie soll es sein, die formuliere ich und wer nicht mitmacht, der ist abgehängt in irgendeiner Form.
Ja. Und in der Familie ist ja oft wichtiger, dass die Beziehung irgendwo da ist und die Verbindung und nicht unbedingt, dass jetzt der Geschirrspüler ausgeräumt ist. Also, dass wir die Prioritäten vielleicht auch einmal ein bisschen anders sehen und uns sagen, also das Wichtigste überhaupt ist, dass wir uns alle wohlfühlen unter dem gemeinsamen Dach. Wichtig ist herauszufinden, was brauchst du, damit du deinen Beitrag hier gerne leistest. Und ich erhoffe mir natürlich davon auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Also es geht nicht einfach darum, wer räumt den Geschirrspüler aus, sondern wie bringen wir die einzelnen Familienmitglieder dazu, ihren Beitrag zu leisten und vielleicht möglichst die Arbeit auch selber irgendwann mal zu sehen. Ich höre oft von den Leuten, ich habe doch keine Zeit wegen sowas. In der Zeit habe ich den schon ausgeräumt. Das stimmt, oder? Für das eine Mal. Aber es ist natürlich nicht nachhaltig. Und darum lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen. Nicht immer, aber immer wieder.
SWR2-Zeitgenossen heute mit Suna Yamaner, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Was passiert denn, wenn sich zwei Menschen völlig verkracht haben und es gab schlimme Verletzungen und man landet irgendwann auf so einer Ebene, wo man sich nur noch Vorwürfe macht? Mhm. Kann man da mit gewaltfreier Kommunikation noch was bewirken?
Also es kommt natürlich sehr darauf an, was alles passiert ist. Also wenn zum Beispiel Gewaltopfer quasi mit Tätern in Anführungszeichen konfrontiert werden, also da würde ich höchste Vorsicht walten lassen, weil es geht ja nicht darum, die Menschen zu retraumatisieren oder was auch immer. Also mir scheint schon der Grad des Konfliktes wichtig zu sein.
Eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt ja die Empathie.
Ja.
Was ist Empathie, gerade auch in Abgrenzung zur Sympathie oder zum Mitgefühl?
Ja, ich würde sagen, Empathie, Mitgefühl oder auf Englisch Compassion, die würde ich als Synonyme verwenden. Aber ich weiß, dass beispielsweise in der Empathieforschung noch andere Abgrenzungen gemacht werden. Aber Empathie ist für mich die Fähigkeit, sich in die Perspektive eines Menschen einzufühlen, unabhängig vom eigenen Standpunkt. Also das heißt, ohne laufend abzugleichen und zu bewerten, ob das bei mir auch so ist.
Mhm. Finde ich es gut oder schlecht,
ja, doof oder richtig? Oder kann ich das nachfühlen? Mhm. Also im Sinn von, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht Empathie. Empathie setzt eigentlich voraus, dass ich bereit bin, den unabhängigen Standpunkt eines anderen wahrzunehmen, ohne mich als Maßstab zu nehmen. Das ist eigentlich für mich Empathie. Und Sympathie ist immer auf Übereinstimmungen basiert, nach unserer Definition. Also das heißt, Menschen, die am gleichen Ort wohnen wie ich, die gleiche Ausbildung gemacht haben, die auch eine Katze haben, die sich auch entschieden haben, keine Kinder zu haben, die sind mir wahnsinnig sympathisch, oder? Weil da hat man wie Übereinstimmungen und denkt, denen muss ich nicht viel erzählen.
Mhm. Und das macht es erst mal leichter, miteinander umzugehen.
Weil man will ja auch nicht über alles immer diskutieren. Aber das Problem ist, gerade bei Beziehungen, die auf Sympathie basieren oder eben Übereinstimmungen basieren, dass wenn dann Differenzen kommen, ist keine Kultur da, mit denen konstruktiv umzugehen. Also das heißt, Sympathie kippt ganz schnell in Antipathie.
Und in eine Verletzlichkeit, ja, die sehr stark dann plötzlich, ja, in den Vordergrund,
ja,
tritt.
Und es ist keine stabile Beziehungsgestaltung. Empathie ist diesbezüglich viel stabiler, weil wir mit der Differenz eigentlich davon ausgehen, dass wir anders sind. Und dass eigentlich jede Übereinstimmung ein unerhofftes Geschenk ist.
Das heißt, wenn es Konflikte gibt, wenn es Unstimmigkeiten gibt, ich sehe es jetzt Ihren Augen an, die leuchten, dann ist das eine Freude auch für Sie.
Ja, ja. Ich bin auch für Vereinfachungen im Leben, aber gleichzeitig möchte ich mich auch weiterentwickeln und mich befruchten lassen. Und ich erlebe einfach auch Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen als spannender. Ich denke mir aber, dass dieses empathische Miteinander, dass das etwas ist, das uns nicht unbedingt jetzt von der Kultur her in die Wiege gelegt wird. Unsere Kultur, in der wir uns befinden, ist eigentlich immer noch recht dominanzgeprägt. Also das heißt, es gibt natürlich ein klares Gefälle zwischen Eltern und Kindern, zwischen Chefs und Mitarbeitenden in der Politik.
Zwischen Männern und Frauen.
Männern und Frauen, wer Geld hat und wer keins hat und so weiter. Und diese Hierarchie und diese Dominanzstruktur, da spielt nicht so das Linking eine Rolle, also die Verbindung, sondern vielmehr das Ranking. Ich kenne keine Kultur persönlich, die nicht dominant wäre, aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und es gibt auch immer wieder Subkulturen, die wir miteinander gestalten können, wo wir egalitär miteinander umgehen können.
Kooperations...
Genau.
Also auf Kooperations basiert.
Genau. Mhm. Und ich denke, dass diese gewaltfreie Kommunikation uns eben hilft, diese partnerschaftliche Kultur zu leben in den Beziehungen, in denen wir uns bewegen. Und in dem Sinn hat es auch was Subversives. Ich kann auch gewaltfrei mit meinem Chef kommunizieren und stelle mich dann eigentlich ganz subversiv auf Augenhöhe.
Auch wenn der Chef total hierarchisch,
ja,
denkt,
ja,
zum Beispiel?
Wenn ein Chef zum Beispiel mir sagt, also das muss ich erwarte von dir, dass du das bis morgen erledigst. dass ich dann zum Beispiel zurückfrage, also ist es dir total wichtig und möchtest du dich einfach darauf verlassen können und gibst du mir deshalb den Auftrag, dann kann ich mir sogar noch ein Kompliment rauskitzeln.
Dann höre ich eigentlich ein Danke und ein Bitte gleichzeitig noch von ihm und spiegel ihm das auf eine sehr
nette Art zurück.
Freundliche Art zurück.
Genau. Ja. Oder eine Bäuerin aus dem Rheintal, dem Schweizerischen, hat mir mal an einem Kurs gesagt, ihr Mann sage ihr immer, kommst du auch endlich nach Hause, wenn sie zum Beispiel einkaufen geht auf dem Markt oder so. Und ihre Antwort war dann, gell, also so ein ganzer Nachmittag ohne mich ist einfach wirklich langweilig.
Suna Yamana in SR2 Zeitgenossen. Sie sind Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und ich glaube, man merkt es in unserem Gespräch an, der Humor spielt eine ganz wichtige Rolle in der gewaltfreien Kommunikation.
Also ich weiß nicht, ob das in der gewaltfreien Kommunikation immer so eine Rolle spielt, aber ich habe zum Beispiel Rosenberg als sehr humorvoll erlebt und für mich persönlich ist das natürlich ein Lebenselixier. Also wenn es uns gelingt, gemeinsam zu lachen, über irgendetwas, das vorgefallen ist, ohne dass einer von uns sich lächerlich macht, dann haben wir eine Verbindung. Und gewaltfreie Kommunikation ist vielleicht auch ein Prozess, der uns daran erinnert, dass wir immer Wahlmöglichkeiten haben, in jedem Moment unseres Lebens, wie wir reagieren, wie wir unsere Beziehungen gestalten wollen, mit welcher Strategie wir unterwegs sein sollen. Und ich denke mir, Humor ist eine ganz wichtige Strategie.
Die, wie Sie sagen, auch Marshall Rosenberg ausgezeichnet hat, den Begründer der gewaltfreien Kommunikation. In den 60er Jahren hat er diese Methode begründet und hat das Center for Nonviolent Communication in Amerika gegründet. Mhm. Die Schlüsselstelle eigentlich für die Ausbildung und für die Verbreitung der gewaltfreien Kommunikation. Sie haben bei Marshall Rosenberg auch direkt gelernt, Suna Yamana. Ja. Wie haben Sie ihn erlebt?
Rosenberg war nicht der Typ, der jetzt so Paris, New York, Frankfurt, Zürich so als Hauptdestination hatte, sondern der ging zum Beispiel sehr viel nach Afrika, in Kriegsgebiete, in Frauenhäuser in Amerika, in Gefängnisse. In Asien war er sehr aktiv, Sri Lanka während dem Bürgerkrieg ist er mehrmals, war er dort tätig, Palästina, Israel, Kongo. Also Hutu, Tutsi-Vertreter waren bei uns auch in internationalen Trainings. Also er hat sich extrem für einen sozialen Wandel eigentlich engagiert.
Und ist mitten reingegangen in den Brandherd, oder?
Und er hat sich überhaupt nicht geschont. Jeder Mensch hat natürlich Licht und Schatten. Mhm. Und was mich bei Rosenberg wirklich überzeugt hat, ist, dass er so ein bisschen für mich die Antithese eines Gurus dargestellt hat. Und er hat versucht, eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer egalitäreren, partnerschaftlicheren, nicht diskriminierenden Beziehungsgestaltung anzugehen. Und das war der zweite Punkt, der mich bei ihm überzeugt hat, dass er nämlich politisch ist, dass er sozial wirklich sehr engagiert ist und auch eine Vision hat des Zusammenlebens, wo jeder und jede eigentlich gleichwertig ihren Platz auch in der Gesellschaft bekommt, ob schwarz, ob weiß, ob Frau, ob Mann, ob christlich oder einer anderen Religion zugehörig. Und das ist für mich eine Friedensvision, der ich mich sehr anschließen konnte.
Was davon setzen Sie, Suna Yamana, in Ihren Trainings um? Wenn Sie einen Kurs geben, sagen wir mal einen Wochenendkurs, also eine sehr beschränkte Zeit zu lernen.
In so Einführungskursen arbeiten wir ganz stark am Bewusstsein, wie ich über Sprache Hierarchien etablieren kann oder eben auf Augenhöhe kommen kann. Oder wie ich über Sprache trennen kann oder verbinden. Oder wie ich auch durch Selbstempathie mehr eigenverantwortlich handeln kann und so eben auch die sogenannte Opferrolle verlassen kann.
Was heißt Selbstempathie konkret?
Also, dass ich anfange, mich selber besser zu verstehen. Jeder Mensch handelt ja manchmal in einer Art und Weise, wo wir vielleicht jetzt nicht besonders stolz drauf sind. Also ich werde plötzlich wütend oder falle irgendwo aus der Rolle, wo ich es eigentlich gar nicht möchte. Oder ich bin so unverzeihlich vielleicht in gewissen Konflikten, wo ich mit mir selber hadere und sage, ja, aber Suna, das passt doch nicht zu deinem Charakter und deinen Werten. Dass ich in solchen Momenten versuche, mir nachzuspüren, was für ein Bedürfnis will ich mir eigentlich mit meinem sogenannten Fehlverhalten erfüllen. Also das einfach tiefer zu verstehen, um was es mir wirklich geht. Und wenn ich mein Bedürfnis mir erschließe, dann habe ich plötzlich wieder Wahlmöglichkeiten in den Strategien. Also dann kann ich mir überlegen, okay, das Bedürfnis kann man sich so erfüllen, aber man könnte es auch anders. Bedürfnisse sind wie Menschenrechte. Also zum Beispiel, ich brauche Vertrauen, oder? Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann fällt es mir sehr schwer, mich wieder zu öffnen, zum Beispiel. Also kann man sich überlegen, ja okay, also da, an dem ist ja nichts falsch, dass ich Vertrauen brauche. Aber die Frage ist, wie kann ich mir dieses Vertrauen wieder aufbauen? Und indem ich zum Beispiel das Gespräch verweigere, werde ich das Bestimmtheit nicht tun. Und Rosenberg hat von Suicidal Strategies geredet. Also wir haben ganz viele solche Strategien.
Selbstmörderisch.
Auf Lager, genau. Also wo wir eigentlich etwas ganz fest wollen, aber in der Art, wie wir es anpacken, ist eigentlich die Chance gleich null. Wenn ich mit jemandem mich aussöhnen will, mache ich Vorwürfe. Das ist natürlich eine ganz schlechte Strategie.
Und Sie vermitteln in Ihren Kursen eine Möglichkeit, diese Puzzleteile, was möchte ich, was fühle ich, was brauche ich und wie schaffe ich das einzulösen,
ja,
dass diese Puzzleteile zueinander passen.
Genau, also eigentlich versuchen wir anhand dieser Matrix, dieser vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, jedem die Gelegenheit auch zu geben, die eigene Kommunikation und das eigene Verhalten eigentlich zu überprüfen und kennenzulernen. Und wenn jeder und jede, sagen wir nach 2 Tagen, so 3, 4 destruktive Verhaltensmuster bei sich entdeckt und diese durch andere Strategien ersetzen kann, dann haben wir eigentlich schon sehr viel erreicht. Also das heißt, wenn jemand merkt, ich neige dazu, mich ständig zu rechtfertigen, oder das ist zum Beispiel auch eine sehr unglückliche Strategie. Wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Also der gibt noch mehr Angriffsfläche. Wie kann ich zum Beispiel mich in so einem Moment verhalten, ohne mich zu rechtfertigen? Und wenn wir da Strategien gemeinsam entwickeln können, dann ist die Chance wahnsinnig groß, dass sich diese Menschen in den nächsten Situationen viel konstruktiver verhalten, und zwar zum eigenen Wohl. Also indem sie eben ihre Bedürfnisse auf die Reihe kriegen und auch was davon haben von den Lösungen, die dann vielleicht entstehen können.
Was war denn Ihr eigenes Schlüsselerlebnis in der gewaltfreien Kommunikation? Gibt es sowas?
Ja, also da gibt es wahnsinnig viele. Aber ich denke, also zum Beispiel meine Sensibilität in Bezug auf Kooperationen oder so, wo möchte ich dazugehören? Ich bin nicht so ein Vereinsmensch und bin auch nicht sehr aktiv im Netzwerk für gewaltfreie Kommunikation. Ich habe mir zum Beispiel immer überlegt, wieso engagiere ich mich da nicht mehr oder wieso reagiere ich vielleicht auch empfindlich, wenn man mich dann mal irgendwo vergisst und so weiter. Da habe ich wie gemerkt, ja, also mein Bedürfnis der Zugehörigkeit ist eigentlich auf weiten Teilen meines Lebens eigentlich zu kurz gekommen. Und wenn ich dem mehr Raum gebe in der Art, wie ich mich organisiere und gestalte, dann wächst daraus auch mehr Sicherheit, aber auch mehr Toleranz. Das war zum Beispiel so eine Selbsterkenntnis, die ich gewonnen habe, die sehr zu meiner Lebensqualität beigetragen hat.
Wir hatten es schon, jeder Mensch teilt im Prinzip diese Bedürfnisse. Jeder möchte dazugehören, jeder möchte eine Sicherheit spüren, jeder braucht Vertrauen, Respekt, sich entfalten können und auch so die ganz grundlegenden menschlichen Bedürfnisse wie ein Dach über dem Kopf, genug Nahrung, Bildung, all das. Aber einer der Knackpunkte ist, dass nicht alle Menschen diese Bedürfnisse in der gleichen Fülle oder im gleichen Maß brauchen und vor allem auch nicht zur gleichen Zeit.
Ja, und nicht nur das. Es reicht auch nicht für alle. Also wenn wir es jetzt global anschauen mit unserem Lebensstandard und den vergleichen mit einem Menschen aus Indien oder wo auch immer, da ist die Rechnung schnell gemacht, dass weder von der Energie noch von den Rohstoffen noch was der Planet noch erträgt an Erwärmung und Verschmutzung, dass diese Bedürfniserfüllung für alle und diese Win-Win-Situationen in jedem Kontext herstellen, das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und etwas, das ich eigentlich ganz wichtig finde und was auch in unseren Schulungen eine große Rolle spielt, ist, wie bleibe ich auch menschlich, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, oder? Weil eigentlich müssen wir auch den Umgang damit trainieren, dass auch gewisse Dinge im eigenen Leben eben fehlen und dass das uns aber nicht die Legitimation gibt, Gewalt tätig zu werden oder auf Kosten von anderen zu versuchen, sich das zu erfüllen und so weiter. Also ich denke, das ist für mich auch ein wichtiger Aspekt. Bedürfnisse sind wie der Motivator. Aber kein Mensch kann sich alle Bedürfnisse erfüllen. Aber es ist so wie ein Leitstern, der uns hilft, auf dem Weg zu bleiben. Es ist wie der Hunger nach Leben, der uns eigentlich alle lebendig hält. Und dazu müssen wir nicht immer satt werden.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Suna Yamaner, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Jetzt habe ich ein paar Floskeln vorbereitet, Frau Yamaner, die man so in der Wolfssprache immer wieder hört, mit denen man konfrontiert wird. Die würde ich Ihnen jetzt einfach mal formulieren und Sie bitten, diese Floskeln, diese Killerphrasen empathisch zu hören. Zum Beispiel, du hörst mir nie zu.
Was möchtest du mir sagen?
Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
Beziehst du dich auf Herrn Seehofer und bist du da gleicher Meinung?
Ah, gendergerechte Sprache, dafür interessieren Sie sich also. Dann sind Sie sicher auch so eine Feministin.
Macht Ihnen das Angst?
Du arbeitest gegen mich.
Wo brauchst du meine Unterstützung?
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, das wird nicht funktionieren.
Möchtest du deine Erfahrungen einbringen in die Lösung dieses Problems?
Dafür haben wir kein Geld.
Dir ist es wichtig, das Budget im Auge zu behalten.
Das ist ja wirklich Schnee von gestern. Das hatten wir jetzt echt schon tausendmal.
Dann sag mir jetzt die neueste Version.
Europa kann doch nicht alle Afrikaner aufnehmen. Wie naiv bist du eigentlich, das zu glauben?
Du interessierst dich offenbar für meine Sichtweise zu diesem Thema. Hast du Zeit, um mir zuzuhören?
Jetzt bleib mal sachlich.
Ärgert dich unsere Meinungsverschiedenheit, die wir jetzt gerade haben?
Was haben Sie jetzt gerade gemacht, Frau Yamaner?
Das empathische Zuhören, das beinhaltet eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, ich mache mich nicht verfügbar für Bewertungen, Manipulationen oder Dominanzstrategien. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, wie naiv sind Sie, das zu glauben, dann stellen Sie sich natürlich eindeutig über mich. Oder wenn jemand sagt, das wird nicht funktionieren, dann stellt er sich auch über mich. Also das heißt, es ist wichtig, dass ich mich für diese Dominanz nicht verfügbar mache. Und das mache ich, indem ich wie einen Filter eingebaut habe, der all diese Wertungen einfach mal rausfiltert. Einfach mal rausstreicht. Und dann schauen wir, was bleibt. Manchmal bleibt nicht mehr viel, dann frage ich, wie bitte? Und hoffe, dass was anderes kommt. Aber wenn was bleibt, dann versuche ich es zurückzuspiegeln, aber auf der Ebene der Beobachtung oder der Gefühle, die jemand hat. Ich habe mal gefragt, ärgert Sie das oder macht Ihnen das Angst? Oder auch die Bedürfnisse, die jemand hat. Oder was er konkret von mir möchte. Das sind eigentlich die vier Ebenen, auf denen ich versuche, zurückzuhören.
Sie haben sich jetzt seit 25 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Wie lange dauert das, bis man so einigermaßen sattelfest ist und nicht mehr in diese Falle tappt, auf den Vorwurf einzugehen?
Also wahrscheinlich tappe sogar ich immer wieder drauf rein. Aber ich denke, ich merke es schneller und es passiert weniger oft. Also eine Trainerkollegin hat mir mal das sehr treffend in einem Bild beschrieben, was ich auch unterschreiben könnte. Die Distanz von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen vergrößert.
Und die Gefahr, in Wolfssprache loszuschmettern und etwas zu sagen, was man hinterher total bereut. Wie geht's Ihnen damit?
Ach, das passiert natürlich immer wieder. Aber der Wolf hat ja auch Unterhaltungswert. Ich glaube, so dieses Prinzip, man müsse jetzt etwas in sich bekämpfen, eben den Wolf quasi in den Griff bekommen, scheint mir auch nicht der richtige Ansatz zu sein. Wir müssen ihn nur übersetzen.
Haben Sie schon mal erlebt, dass jemand ganz allergisch reagiert auf gewaltfreie Kommunikation?
Mhm. Ja, also ich selber reagiere auch manchmal allergisch auf gewaltfreie Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel sage, du kannst mir sagen, wo der Ordner ist vom Kunde XY, und dann kriege ich zur Antwort, du machst dir Sorgen, weil du dich für das Seminar von morgen gut vorbereiten möchtest, dann würde ich am liebsten die Knarre hervornehmen. Also sowas regt mich auch total auf.
Also es ist auch eine Gefahr, dass man irgendwie drei Schleifen Umweg läuft, statt zum Punkt zu kommen.
Also man kann nicht alles mit gewaltfreier Kommunikation beantworten. Es ist auch nicht sinnvoll, immer empathisch zu sein. Jede Methode hat auch Grenzen. Manchmal geht es auch zuerst mal darum, Gleichwertigkeit in die Beziehung zu bekommen und nicht unbedingt Verständigung zu erhalten. Also wenn jemand zu dominant mir gegenüber auftritt, muss ich ihn vielleicht zuerst mal wölfisch auf Augenhöhe holen. Das zum kann Beispiel? Manchmal auch sein. Ja, also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, was fällt Ihnen ein, dieser Platz gehört mir, zum Beispiel im Zug oder so, und da ist kein ersichtlicher Grund, warum der Platz dem gehören würde, da hätte ich jetzt auch keine Lust, dem Empathie zu geben. Dann würde ich sagen, das kann schon sein, aber heute nützt Ihnen das gar nichts, oder? Ich habe das mit einem Parkplatz in Italien, habe ich das so gemacht. E vero, ma oggi non ti serve, habe ich gesagt, heute nützt dir das gar nichts. Dann hat er zuerst leer geschluckt und dann hat er laut rausgelacht. Und dann, als ich mein Auto fertig parkiert hatte und ausgestiegen bin, ist er gekommen und hat gesagt, ob ich einen Kaffee mit ihm trinken kommen will. Und da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich genug Zeit hätte, hätte ich dir ja auch den Parkplatz gelassen. Und wir haben beide eigentlich gelacht und sind unseres Weges gegangen. Also das heißt, manchmal will ich eskalieren und manchmal will ich deeskalieren. Ich stelle zum Beispiel fest, dass es viele Menschen gibt, die wirklich große Hemmungen haben, Konflikte anzusprechen. Und dort ist es wichtig, dass man vielleicht sogar ein bisschen eskaliert und ihnen auch den Mut macht, die Dinge auszusprechen, die für sie wichtig sind. Und dass wir sie nicht schon von Anfang an der Form korrigieren, sondern dass wir zuerst mal den Wolf hören. Rosenberg hat immer gesagt, enjoy the Wolf Show. Also erfreut dich des Wolfs, weil der hat wirklich auch einen Unterhaltungswert. Und nachher, dass wir schauen so, und wie können wir jetzt das so miteinander formulieren und austauschen, dass es nicht verletzend ist, dass es eine Verbindung schaffen kann und dass meine Bedürfnisse gehört werden. Rosenberg hat auch einmal gesagt, es gibt eigentlich zwei Hauptbotschaften zwischen Menschen. Bitte, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, und danke, wenn es erfüllt ist.
Wow. Die zwei wichtigsten Wörter vielleicht.
Ja. Und übrigens auch zum Flirten ist das wichtig, dass wir wertschätzend miteinander kommunizieren. Ich habe mal so einen Flirtkurs gemacht mit Jugendlichen vor den Skiferien. Die Eltern wussten nicht, wie sie sich die Vorwoche beschäftigen können. Und dann haben sie so einen Flirtkurs in einem Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben. Und siehe da, sind ganz viele Jungs gekommen, so zwischen 14 und 16. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie würdet ihr jetzt jemanden ansprechen, mit dem ihr zum Beispiel Skifahren möchtet oder tanzen möchtet am Abend oder so. Und dann hat einer aufgestreckt und gesagt, du hast ein super Snowboard, kann ich die nächste Abfahrt mit dir machen? Dann haben alle so ein bisschen die Nase gerümpft und gesagt, ja, so, mit dem kannst du keine Herzen erobern, oder? Ein super Snowboard, also was soll das, oder? Und dann haben sie diese vier Schritte geübt, Rollenspiele gemacht und dann nach einer halben Stunde ist der Gleiche wieder zurückgekommen und hat gesagt, er hätte jetzt die bessere Version. Und die ging folgendermaßen: Warst du diejenige, die die schwarze Piste runtergeflogen kam? Mir hat der Atem gestockt, als ich das gesehen habe und das gefällt mir, wenn jemand so an seine Grenzen geht und noch ein bisschen darüber hinaus, darf ich die nächste Abfahrt mit dir machen.
Und das war natürlich der Knaller.
Alle haben gejubelt und gesagt, ja genau, so kann man Herzen erobern. Nicht mit bewerten, sondern etwas von sich zeigen. Ja.